Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ein Samstag mit Sonne, das ist der ideale Tag, um den Hochdruckreiniger anzuwerfen, den Vertikutierer und den Rasenmäher rauszuholen und die Terrasse, den Balkon oder aber den Garten auf Vordermann zu bringen. Damit das so gelingt, wie Sie es sich wünschen, habe ich für meinen heutigen Gast eine Flasche Wasser mitgebracht. Denn der Gärtner Horst Mager wird mit Ihnen bis 11 Uhr viel zu besprechen haben. Herzlich willkommen, Herr Mager.
Ich freue mich sehr.
Wenn Sie wissen wollen, was Ihr Garten jetzt so alles braucht, um gut in den Sommer zu kommen, wenn es Sie interessiert, wie man Lavendel, Rosen und Sommerflieder schneidet, wie man Sträucher vermehrt, Blumenwiesen auf dem Balkon anlegt oder auch wie man schmerzfrei gärtnert, dann rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und außerdem interessiert uns natürlich, was Sie aktuell so in Ihrem Garten oder auf dem Balkon treiben, damit Horst Mager auch mal einen Schluck Wasser trinken und zuhören kann, denn Ihre Tipps sind heute natürlich auch ausdrücklich erwünscht. Herr Mager, die Zuschauer vom RBB kennen Sie alle, weil Sie dadurch die tolle Sendung Horst, sein Schrebergarten führen, was ja eigentlich, soweit ich weiß, ein besitzanzeigendes Fürwort aus dem Ruhrgebiet oder aus Westfalen ist. Wo sind Sie als Horst Gerd Carlos aufgewachsen?
Also, ich bin Berliner. Ich bin in Berlin geboren. Ich bin in Süddeutschland, in Nürtingen. Das ist so die Tübinger-Reutlinger-Gegend. Da bin ich zur Schule gegangen, aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht, meine Landschaftsgärtnerlehre und bin dann 1988 zum Studium der Biologie an die FU nach Berlin gegangen und habe dann noch ein Volontariat beim Fernsehen gemacht und habe das alles zusammengefügt und mache jetzt in der RBB Gartenzeit aus Horst sein Schrebergarten, ja, die Gartentipps.
Und wo sagt man Horst sein Schrebergarten, Horst seine Jacke, Horst seine Schuhe? Sagt man das auch unten, wo Sie aufgewachsen sind?
Da sagt man das so gar nicht. Da werde ich auch immer darauf hingewiesen, das sei doch grammatikalisch gar nicht richtig. Aber hier sagt man das, wem sein Garten ist, es ist dem Horst sein Garten.
Beim Carlos hat sich die spanische Mama durchgesetzt, ne? War das die Gärtnerin in der Familie oder war es Onkel Carlos oder wer hat bei Ihnen gegärtnert?
Also bei uns haben alle gegärtnert. Wir sind so richtig, also wir haben das Gartengehen in der ganzen Familie. Carlos heiße ich eben, weil meine Mutter wollte, dass ich auch noch einen spanischen Namen habe. In meiner Generation wollte mein Vater, der Kronsohn, muss heißen wie der Vater. Dann hat der Patenonkel den Gerd gestiftet und dann hat meine Mama gesagt, aber er braucht noch einen spanischen Namen. Und dann hat er den Carlos bekommen und jetzt bin ich eben Horst Gerd Carlos.
Und die ganze Familie hat gegärtnert.
Die ganze Familie hat gegärtnert. Wir hatten auch schon einen Schrebergarten in Nürtingen. Und wir waren so passioniert, als wir den Garten hatten, dass wir selbst nachts mit der Taschenlampe, also wenn schon gar kein Licht mehr war, dann haben wir noch gebuddelt und gemacht und umgesetzt und eingepflanzt. Also richtig so, das war wie so ein Fieber. Wir konnten gar nicht aufhören, sind dann alle abends glücklich erschöpft in den Garten, ins Bett gefallen.
Wie viel waren alle? Wie groß ist die Familie?
Die Familie ist Papa, Mama. Und mein Bruder. Also wir waren, auch mein Bruder ist auch so ein leidenschaftlicher Gärtner auf seinem Balkon, auch hier in Berlin. Und wir waren da alle so mit Leib und Seele dabei. Und das Schönste für uns war einfach Gartencenter.
Mit Leib und Seele haben Sie auch Ihr Buch geschrieben, einfach Gärtnern, naturnah und nachhaltig vor allen Dingen. Wenn man das liest, dann kriegt man auch richtig Lust darauf zu gärtnern. Und ich fand es sehr interessant, dass Sie in dem Buch schreiben, dass Sie zur Kinderkommunion keine Jeans haben wollten und keine Uhr, sondern eine Magnolie.
Ja, ich war ja dann so 9 Jahre alt und damals schon immer fasziniert von diesen Magnolien. Also wenn diese porzellanartigen Blüten dann auf diesen Bäumen saßen. Ich finde, eine Magnolienblüte ist ein Spektakel. Und das habe ich schon immer so empfunden. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn wir so eine Magnolie im Garten haben und die wächst mit mir so mit, die wird immer größer und immer schöner. Und diesem Buch habe ich da dann auch geschrieben. Und es war halt so, die anderen wollten alle eine Stereoanlage. Ja. Die anderen wollten alle eine Jeans. Aber meine Magnolie, die hatte Bestand. Die war einfach immer noch da, als wir Abitur gemacht haben. Und diese Magnolie in Nürtingen, die gibt es noch immer. Und das finde ich natürlich, irgendwie, also kriege ich eine Gänsehaut, ja. Das finde ich einfach toll.
Wahnsinnig. Wo steht die in Nürtingen? Ist das noch der alte Garten? Oder wo da,
wir hatten einen kleinen Garten am Haus, also an der Wohnung, in der wir gewohnt haben, und hatten den Schrebergarten, aber die Magnolie stand an der Wohnung, sodass ich sie von meinem Kinderzimmer aus immer sehen konnte.
Ihr aktueller Schrebergarten, den Sie schon eine ganze Weile haben, ist in Berlin-Charlottenburg, 420 Quadratmeter mit Blumen, Sträuchern, Gemüse, Kräutern. Können wir mal eine kurze Führung machen? Also nach welchem Prinzip haben Sie diesen Garten überhaupt gestaltet?
Also ein Garten in einer Kleingartenanlage, der unterliegt ja gewissen Regeln. Also es gibt diese Drittelung, es muss eben einen Erholungsgarten, einen Ziergarten und einen Anteil Gemüsegarten geben, diese kleingärtnerische Nutzung. Und so ist es bei mir auch. Also man kommt quasi, das rote kleine Tor geht auf und dann geht man durch den Gemüsegarten hindurch, dann kommt die Laube und dann geht man an der Laube vorbei und hinter der Laube gibt es dann den Teil mit den Sandbeeten, also mit den Pflanzen, die nicht so viel Wasser brauchen, mit Zierbeeten, mit großen Birnenbäumen und einem Gewächshaus, wo ich mein Gemüse schon früher anziehen kann. Dann sehr viel Raum für Natur. Es gibt eine Totholzhecke. Bei mir ist es ja wirklich so, dass ich versuche, alles, was aus dem Garten kommt, auch im Garten wieder zu verwenden. Ich sehe es überhaupt nicht ein, warum ich jetzt irgendwie alles da rauskehren soll, das irgendwo hinbringen soll und dann in die Gärtnerei fahren soll und da irgendwie teure Erde und Humus kaufen, das wieder reinbringen. Also ich versuche, diesen Kreislauf, den der Wald oder die Natur uns vormacht, auch einigermaßen auf meinen 420 Quadratmetern Kleingarten hinzubekommen.
Haben Sie Zwerge?
Ich habe keine Zwerge und ich habe das neulich gesagt, ich bin ja so ein Pflanzensammler, also Zwerge würden mir auch zu viel Platz wegnehmen und ich Dekoratives mag ich eigentlich schon, aber ich mag auch in so einem Naturgarten mal eine dekorative Pflanze, aber kein so ein Deko-Ding, das ist jetzt nicht ganz meins.
Aus welchem Material ist das Gartenhäuschen, die Laube?
Das Gartenhäuschen ist so ein verputztes Holzständerwerk. Ich habe die sehr dunkel gestrichen. Also als ich sie übernommen hatte, war sie so Lindgift erschreckend grün. Und ich habe sie dann gestrichen in so einem sehr, sehr dunklen, fast schwarzen Ton, sodass das wie eine Bühne für die Pflanzen wirkt. Also alle Pflanzen, die drumherum stehen, jetzt gerade im Frühjahr, dieses ganze Limonengelb und so von den Euphorbien, das jetzt kommt, das leuchtet richtig. Also es ist ein dunklen Hintergrund, davor diese leuchtenden Pflanzen. Und ich merke richtig, dass sie so ein bisschen sich bei mir bedanken, dass ich sie als Star sehe in dem Moment, weil sie sind einfach wahnsinnig schön.
Ein Star ist auch Fritz, ne? Wer ist Fritz?
Fritz ist mein vierbeiniger Partner. Das ist ein Affenpinscher. Und Affenpinscher, das ist ja eine sehr, sehr seltene Rasse. Also man kennt kaum jemand und sie sind so selten, dass es keinen Bedarf gibt. Also es fragt keiner danach, deswegen werden die auch nicht gezüchtet. Also vielleicht so 14 bis 16 Stück im Jahr. Ach. Im Vergleich zu 32.000 Dackeln. Ja, also das ist schon echt. Und das ist eine ganz alte Hunderasse, eine der ältesten deutschen Hunderassen. Und er ist als Rattler ursprünglich gezüchtet worden. So ein kleines, struppiges, schwarzes Tierchen, was ein bisschen nach Schnauzer auch aussieht. Und ein ganz bezauberndes Wesen und sehr brav.
Wie haben Sie den gefunden?
Ich hatte früher einen Mops. Und der Mops wurde dann, ich hab sie sehr geliebt. Und sie wurde aber oft krank. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt mal nach einer Rasen und ich hatte den Mops, da kannten ihn noch nicht so viele. Da haben die Busse auf dem Kudamm angehalten mit Touristen. Die sind alle rausgerannt. Und so, was ist das denn für ein Tier? Dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Mops. Und irgendwann kamen die so in Mode und so. Und dann habe ich gedacht, was könnte eine gesündere, nicht so ganz stark gezüchtete Rasse sein? Und dann bin ich beim Affenpinscher gelandet.
Ist der Affenpinscher denn jemand, der dann auch gelegentlich das ausbuddelt, was Sie gerade eingepflanzt haben?
Das macht er nicht. Bei den Nachbarn passiert es mit ihren Hunden schon. Er macht es nicht. Er ist überhaupt, ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt die ganze Zeit hier schwärmen von dem Affenpinscher. Also er frisst nichts, was er nicht soll. Er sitzt da und guckt. Manchmal ist er irgendwie so, also wenn die Nachbarn das Leckerli für ihn nicht rechtzeitig parat haben, ist er schon ein bisschen enttäuscht und empört. So guckt er dann auch. Aber er buddelt nichts aus und er macht auch nichts im Garten, was er nicht soll.
Egal ob Handtuch groß oder parkähnlich, in allen Gärten wird jetzt gesät, geschnitten und geackert. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn Sie uns erzählen, was Sie gerade im Garten machen. Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem Garten? Lassen Sie den einfach so, wie er ist, oder gestalten Sie den so, wie Sie das möchten? Ist der Garten wild oder ist er gezähmt? Können Sie sich überhaupt ausruhen in Ihrem Garten oder sind Sie die ganze Zeit unterwegs? Rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bernd Alt hat bereits eine Mail geschickt. Mein Maschendrahtzaun ist 2 Meter hoch, völlig von Efeu durchwuchert. Wenn ich alles abschneide, wie verhindere ich, dass er nachwächst?
Also, Herr Alt, es ist ja folgendes, diese Efeu-Frage, die kommt relativ häufig. Ich an Ihrer Stelle wäre jetzt erstmal glücklich, dass der Maschendrahtzaun grün bewachsen ist und nicht so deutlich zu sehen, weil ich finde eigentlich so eine grüne Efeuwand fast schöner und naturmäßiger als jetzt einen Maschendrahtzaun. Efeu im Garten ist eigentlich, also ich sage immer, bitte keine Angst vor Efeu. Efeu im Garten ist eine der wichtigsten Pflanzen für die Insekten. Wenn man so im November, Oktober, wenn man da guckt, wenn der Efeu blüht, wie viele Admiralschmetterlinge da drauf sind, wie viele Insekten sich da die letzte Nahrung holen vorm Winter, dann tut man mit blühendem Efeu im Garten was richtig Gutes. Ich habe im Garten auch recht viel Efeu und das bedeutet, um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich muss man immer mit der Schere unterwegs sein und bestimmt 3-4 Mal im Jahr muss ich dem Efeu Einhalt gebieten. Mhm. Der blüht ja nur, wenn er die Möglichkeit hat, nach oben zu wachsen. Nur dann wird er oben blühen. Efeu, der irgendwie nur auf der Fläche wächst, der blüht nie. Sie können auch, wenn Sie sagen, diesen Efeu in dem Maschendraht, den finde ich jetzt total doof, den hacke ich ab. Man kann in der Gärtnerei auch die alten Form des Efeus kaufen, der wuchert da nicht so und blüht nur. Wenn Sie den Efeu allerdings ganz loswerden wollen, dann müssen Sie den komplett ausbuddeln. Sonst kommt er immer wieder oder Sie säbeln ihn ab und machen dann, weiß nicht, 20 Zentimeter Mulch drauf, dass der irgendwie erstickt. Aber im Grunde genommen, ohne richtig viel Arbeit und Muskelkraft werden Sie den Efeu nicht los. Was ich ganz gut finde.
Wurzelt der tief? Muss man da tief buddeln, um den ganz auszu?
Der wurzelt nicht so richtig tief. Also ich habe bei mir auch so Stellen, wo ich dachte, ach, überall Efeu, ne, du musst dich auch ein bisschen benehmen. Überall geht's jetzt auch nicht mit dir. Nicht so richtig tief, aber sehr, sehr verzweigt. Ja, also es ist ein richtiges Netz. Und natürlich jedes Stückchen Wurzel, was drin bleibt, das treibt auch wieder aus. Also wenn man ihn nicht haben will, richtig ausbuddeln, ist Arbeit. Aber ich habe fast kein Verständnis dafür, dass man ihn nicht haben möchte.
Brigitte Schmitz aus Ahrweiler fragt, wie bekämpfe ich den Buchsbaumzünsler, der sich durch meine Buchsbäume frisst? Muss man vielleicht nochmal sagen, der Zünsler ist eine Raupe, eine gefräßige kleine Raupe?
Die kleine Raupe, nimmer satt, aber nicht so putzig. Nein, das ist der Buchsbaumzünsler, das ist ein richtiges Problem. Das ist die Raupe eines Schmetterlings, ja. Und deswegen ist es auch so schwer zu bekämpfen, weil ich kann die Raupe an meinem Buchsbaum bekämpfen. Alle Mittel, auf denen raupenfrei steht, also die man auch gegen Kohlweißlingsraupen oder so weiter nehmen würde, funktionieren da. Mhm. Man muss nur relativ stark dranbleiben, also regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Man muss es immer machen und so, wenn die Nachbarn es nicht machen, dann kommt natürlich der Schmetterling immer wieder zu mir rüber geflattert, legt seine Eier, die Raupe kommt wieder, es ist halt ein ewiger Kreislauf. Ich selber hatte eine Buchsbaumkugel, eine sehr schöne, von meinen Vorpächtern übernommen, habe die sehr geliebt, aber habe irgendwann gedacht, das kann nicht sein, Horst, dass du hier andauernd dieses Zeug kaufst, das da drauf spritzt, dass der immer wieder zurückkommt, dann hast du immer diesen braunen Busch da. Ich habe ihn wirklich irgendwann ausgegraben und habe gesagt, die Zeit vom Buchs ist bei mir im Garten vielleicht eigentlich jetzt vorbei. Wenn man ihn runterschneidet, treibt er wieder aus und es gibt Belege dafür, dass unsere heimischen Vögel, der Buchsbaumzünsler kam ja irgendwie Richtung Ungarn, kam der zu uns. Das heißt, unsere Vögel, die wussten noch gar nicht, was sie damit eigentlich sollen. Ob der schmeckt, schmeckt der nicht. Das heißt, die mussten erst mal lernen, dass es vielleicht eine kleine Köstlichkeit ist, die da angeflogen oder angeflattert kam. Und haben das dann auch gemacht. Und offensichtlich fangen sie jetzt an, die auch rauszufressen. Aber bei mir, ich habe einen Vogelgarten, hat es überhaupt nicht geklappt. Die haben alles an. Ich hatte vielleicht zu viel Alternativen angeboten. Wenn nur der Buchsbaumzünsler da ist, dann fressen sie den. Also ich würde mir wirklich überlegen, wie immer im Garten. Wenn ich nur damit Arbeit, Leid, Kummer und Geld versenke, dann wirklich irgendwann drauf verzichten.
Klaus Stabe hat in Leipzig die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Stabe.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Stabe. Die Kinder haben gute Laune.
Sind Sie mit den Kindern im Garten, Herr Stabe?
Noch nicht, aber wir versuchen das eigentlich so oft wie möglich zu machen. Und jetzt an den warmen Tagen waren wir natürlich dann auch da und haben das genossen. Auch mit Freunden, die wir dann einladen konnten und den Nachbarn auch zum Teil.
Das heißt, Sie haben auch einen Schrebergarten?
Genau, ja, wir haben einen Schrebergarten. Also meine Partnerin hat den schon seit einigen Jahren mit einer Freundin zusammen und von einer Dame übernommen, die älteren Semesters war und den abgeben musste. Und der hat auch eine kleine Hütte drauf, die sehr, sehr gepflegt war. Also da war alles mit Zeitung und Folie ausgelegt, damit da gar nichts an den Boden und an das Sofa kommt und so.
Oh Gott.
Das haben wir dann ein bisschen aufgelöst und das nutzen wir einfach so. Genau, aber der war natürlich so viel strenger angelegt mit so einem Mittelweg. Und wir haben das dann angefangen aufzulösen und naturnäher alles anzulegen. Also das ist so ein bisschen so der Generationenunterschied, den man dann schon merkt, dass es so bei den wesentlich Älteren eher noch diese bisschen anderes Bewusstsein gibt. Da wird leider auch noch mit Gift zum Teil an den Wegen gesprüht und so. Und wir versuchen das alles so gut es geht aufzulösen und auch mehr stehen zu lassen an Gräsern und so, dass da Insekten ihren Platz haben über den Winter und nicht immer dieser Ordnungswille um der Ordnung willen.
Herr Stabe, wie haben Sie das denn aufgelöst? Es gibt bei Horst Mager in seinem Buch Einfach Gärtnern ein tolles Kapitel, das heißt, wo will ich laufen? Also es ist ein wegweisendes Kapitel. Was haben Sie zum Beispiel gemacht mit dem Mittelweg, den Sie gerade angesprochen haben? Haben Sie den umgelegt? Haben Sie den verkürzt?
Den haben wir eigentlich ganz weggenommen und eine organische Fläche an Beet in die Mitte oder an Pflanzfläche in die Mitte gesetzt, also die so rund mit Kurven ist und die einfach in eine abgestochene Rasenkante übergeht und ein bisschen mit Steinen abgesetzt und rundherum ist dann eigentlich nur noch ein Rasen, den wir laufen, also gar nicht mehr so einen Weg vorgegeben so sehr, dass es ein bisschen offener ist und man sich da nicht mehr so streng geführt ist.
Ich habe das bei mir ja so gemacht. Für mich heißt ja nachhaltiges und naturnahes Gärtnern auch mit den Dingen umzugehen, die man hat. Also nicht ständig irgendwas Neues zu kaufen, loszurennen. So. Also man hat ja viel in so einem Garten. Ich habe auch viel übernommen und habe mir von Anfang an überlegt, mit den Dingen, die da sind, was mache ich da? Und ich hatte einen Mittelweg aus dem Waschbeton und dieses Waschbeton hat mich, das ist dieses hubbelige Beton, wo die Steinchen so rausgucken. Das hat mich immer so an meine Jugend erinnert und an die 70er Jahre. Ich dachte auch, komm, passt zu einem Bunker, aber nicht zu einem Schrebergarten. Und ich habe dann einfach Folgendes gemacht. Ich habe diese Platten umgedreht. Ich habe diesen ganzen Weg, jede einzelne Platte aufgenommen und habe die umgedreht. Und unten hat er so eine ganz
normale... Die unregelmäßige Seite.
Die unregelmäßige nach unten mit den Steinchen und die glattere nach oben. Und die hat einen Stempel drin, ein Siegel drin, die hat einen Rahmen außenrum. Das sieht richtig gut aus. Dann habe ich den so ein bisschen versetzt ausgelegt, damit ich immer in den Lücken was pflanzen kann. Und was ich ja mache, man braucht ja so ein bisschen Struktur schon im Schrebergarten, damit die Menschen um einen rum sehen, der lässt nicht alles verwahrlosen, der gärtnert schon, gärtnert auch in einem naturnahen Garten. Und ich mische dann halt links und rechts des Weges Gemüse mit Blumen, um die Bestäuber reinzuholen. Gemüse, auch sehr schönes Gemüse, rotblättiger Grünkohl zum Beispiel oder Palmkohl oder Flower Sprouts, die setze ich dann zwischen Kosmeen, Ringelblumen, mal eine Dahlie dazu. Und damit kriegt das Ganze für die Insekten was Tolles, aber auch, ich sage jetzt mal, für die Herrschaften, die Begehungen machen, weil die sind bei mir am Anfang bei meiner ersten Begehung, als ich 2018 die hatte, war ich richtig aufgeregt, wie in der Schule vorm Abi. Und dann kam, weil die kamen, um den Garten zu begutachten. Das war das erste Mal. Und dann sind die reingekommen in meinen Garten, sind durchgerannt, waren dann hinten und sagten dann zu mir, ja, ein bisschen Gemüse wäre schön. Und dann sage ich, ich habe Gemüse, ich habe ganz viel, nur erkennt man es nicht, weil es ist keine Monokultur. Es steht zwischen den Stauden, es steht zwischen den Blumen. Es steht überall, weil es auch in schönen Kombinationen ist, lilaner Kohl mit orangefarbenen Ringelblumen. Und dann sind sie wieder zurück, haben sich das alles angeguckt und plötzlich haben sie erkannt, toll. Und das ist ja immer so, man muss die Leute mitnehmen und trotzdem das machen, was man gerne möchte.
Leute mitnehmen ist ein schönes Stichwort, Herr Stabe. Nehmen Sie die Kinder mit in den Garten und wenn ja, führen Sie die auch schon ans Gärtnern ran?
Ja, also unsere Tochter, die hat auch ihre eigene kleine Beetfläche bekommen und fängt natürlich vor allen Dingen mit dem Gießen an, dass sie das liebt und ist jetzt wirklich sehr selbstständig dann immer schon dabei und dann zeigen wir ihr die Tiere, die dann sich da so erkennen lassen. Dann ist da auch in einem kleinen Holzschauer, den wir einfach für, also so einen Trockenschauer angelegt haben, für einen kleinen Salamander oder eine Echse und sowas. Das kann man dann auf einmal, findet man das alles und ein Bienennest oder so oder Erdbienen und Erdhummeln. Und ich glaube, dadurch vermittelt sich das dann schon ganz gut und sie freut sich dann auch mal mehr darauf.
Toll. Wir haben uns gefreut, dass Sie uns angerufen haben. Dankeschön. Danke Klaus Stabe nach Leipzig.
Viel Spaß im Garten.
Und wir gehen nach Berlin zu Heike van Meer. Hanke van Meer. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüßen Sie.
Tachchen, sag ich immer. Tachchen. Also in meinem Fall geht es um den Baum Nr. 18. Das ist ein Berliner Stadtbaum. Der hat noch eine weiße Farbe. Und das nenne ich den The Tree Beyond Perception oder der Baum unterhalb der Wahrnehmung. Und jeden Morgen, wenn ich meine Einkäufe mache, habe ich da so einen kleinen Stock, der die ganzen 5 Jahre dort steht und schnipp da mit diesem Stock Kippen, Sunkist-Verpackungen und Coffee-to-go-Packung raus und kick die in den Rinnstein und bin mehr oder weniger verzweifelt, dass das nicht irgendwo zu erkennen ist, dass es irgendwo Vernunft einkehrt und die Leute die Kippen nicht mehr in diese Baumscheiben werfen. Also das ist so mein Anliegen, wie eben mit dem öffentlichen Raum, dem Baum und gerade heute Weltbelastungstag, Überbelastungstag und so weiter umgegangen wird. Also ich verzweifle mehr oder weniger an der Entscheid, habe dann die Mitbewohner gefragt, soll ich weitermachen? Die meinten nur ja. Und das mache ich auch und ich denke, ich komme in den Himmel.
Ganz bestimmt, Herr van Meer, mit sowas kommt man garantiert in den Himmel. Wann ist Ihnen die Erleuchtung gekommen? Wann haben Sie gedacht, verflixt nochmal, ich will das mir nicht länger angucken, dass Menschen so mit der Natur umgehen und ihre blöden Zigarettenkippen in diesen Baum da reinschnippen?
Ja, in dem Moment, wo der gepflanzt wurde, da war der ja praktisch noch armdünn, jetzt ist er vielleicht oberschenkeldick. Und da habe ich gleich angefangen und dann als Konzeptkünstler The Tree Beyond Perception den in den verschiedenen Wachstumsphasen fotografiert mit Feuerkäfern im Sommer und Löwenzahn. Das war das Erste, was dieses Jahr dort wuchs und Wildgras. Und er kommt dann eben auch mal hin und wieder Berlin Grün vorbei, gibt dem Wasser, aber auch wird der gemäht. Das verstehe ich nicht so ganz, warum man den Wildwuchs dort nicht lässt. Und da sagte ein Nachbar, ja, damit man sieht, wo der Schmutz dann da liegt. Und dann wurde auch darauf wurde mir auch erklärt, dass Hundekot gut ist für den Baum, aber Hundeurin eben nicht. Und das sind so kleine Fortschritte, die ich im Wissen um diesen Baum mitbekomme oder wie der beschnitten worden ist. Und ja, ich versuche einfach, mich in gewisser Weise zu beschäftigen und diese kleinen 11 Quadratmeter auf diesem Planeten in Berlin, in Neukölln zu pflegen und zu hegen und hoffe, dass ich dann tatsächlich ein guter Mensch werde und bleibe und in den Himmel komme.
Ich finde es interessant, Herr Mager, was Herr van Meer gerade gesagt hat mit dem Wildwuchs. Also ab wann ist es Wildwuchs und versus Handanlegen? Wann muss so ein Baum wie bearbeitet werden, damit er auch was davon hat, dass Herr van Meer ihn so schön pflegt und fotografiert?
Also der Baum wird Herr van Meer, nicht beschnitten, aber warum das Gras da
drumherum, ja, das genau, interessiert mich. Ja.
Herr van Meer, erstmal vielen, vielen Dank. Ich denke, Menschen wie Sie könnten wir in dieser Stadt ganz, ganz viele gebrauchen, die sich einfach um das Grün vor ihrer Haustür auch kümmern, auch um das öffentliche Grün. Man kann jetzt nicht immer erwarten, dass alle, also in unseren Zeiten, dass es die anderen machen oder so. Also wenn man selber etwas macht, dann ist, glaube ich, und jeder selber etwas macht, dann ist schon ganz viel gewonnen. Ich selber denke auch immer, meine Güte, jetzt ist es hier seit Wochen heiß, hier wohnen so viele Leute, kann nicht mal jemand da hingehen und diesen Baum mit einer Kanne Wasser versorgen, das kann doch nicht so schwer sein. Also man jammert immer, jammer, jammer, aber mal hier so 3 Schritte hoch runter in den Hinterhof, Kanne Wasser hinkippen. Also wir machen das so und ich glaube, man muss die anderen Menschen jetzt nicht so überzeugen. Ich glaube, wenn das immer mehr Leute tun, dann sehen die auch, dass sie es tun. Und ihr Baum scheint ihnen ja richtig zu danken. Und wenn der von so einem, ich sag jetzt mal von Armdick zu Oberschenkeldick jetzt quasi gewachsen ist, dann ist es ja wunderbar. Ein Hund kann natürlich nicht entscheiden, ob er da jetzt nur hinpieseln darf oder auch sein großes Geschäft machen. Wie will man das dem beibringen? Also das ist, weiß ich nicht, da müsste man mal einen Hundetrainer fragen, wie der das dem Hund beibringen soll. Also das heißt, solche Dinge, das ist ja alles viel zu scharf. Also Pferdemist kippt man ja auch nicht, wenn es aus dem Pferd kommt, direkt an die Blumen. Das muss ja auch ein halbes Jahr ablagern, damit es nicht mehr so scharf ist vom Urin und den ganzen Stoffen, die da drin sind. Also da sollte im Prinzip einen großen Stadtbaum macht es nichts. Und Sie können es in der Stadt auch nicht verhindern, weil Sie können sich ja nicht daneben sitzen und immer gucken, da kommt gerade ein Hundebesitzer, gehen Sie ruhig weiter. Nein, nein, das wird passieren. Wasser verdünnt es natürlich. Wenn Sie regelmäßig gießen, dann verdünnt es die Schärfe. Und der Wildwuchs drumherum, ja, bei sehr kleinen Bäumen, kann man vielleicht sagen, okay, das könnte eine Konkurrenz zum Wurzelwachstum des Baumes sein. Aber bei den größeren Bäumen und bei dem, den Sie beschreiben, macht das nichts. Da ist egal, ob Löwenzahn drumherum ist. Ich glaube, es geht da eher so um den bequemen Ordentlichkeitssinn. Und da ist halt die und die Straße dran zu der und der Zeit. Das ist in dem Plan drin und dann wird das gemacht. Mhm. Und es müssen gewisse Teile ordentlich gehalten werden, weil wenn die Menschen denken, ach guck mal, da kümmert sich eh keiner drum, dann schmeißen die da auch eher was hin.
Wenn's dann ein lädt bisschen, das ein. Ja.
Genau, mhm, genau. Also ich habe ja bei mir im Garten auch dieses Motto, Wiese statt Rasen. Und natürlich lasse ich die Wiese wachsen, aber zu den Wegen hin und zu den Hauptwegen hin mähe ich einfach nur eine Spur. Ja? Und damit sieht das Ganze schon ein bisschen ordentlich aus. Dann denkt jemand, da wird was getan. Also ich kann alle nur auffordern, ihrem Beispiel zu folgen. Im Sommer gerade, wenn der Baum da steht, wenn es trocken ist, mal eine Kanne Wasser nehmen, hingießen, hinschütten und fertig ist.
Herr von Meer, haben Sie einen Hinweis, wie man der Bevölkerung klar machen kann, dass das vielleicht ganz einfach ist, nicht den Müll, ich verstehe es auch immer nicht, warum Sie den Müll ausgerechnet auf die Baumscheibe legen. Mhm. Also ich bin mal bei einer Versammlung gewesen, da habe ich gesagt, das ist doch ganz einfach, machen Sie einfach eine Parklücke frei und werfen Sie da den ganzen Müll hin, sind sowieso zu viele Autos da.
Also ich sage da jetzt vielleicht was nicht alle hören möchten, aber ich finde, das sollten die Eltern ihren Kindern beibringen.
Diane Dedelo ruft uns an aus Greifswald. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Grüße Sie. Wie schaut's aus?
Ja, genau. Also gut schaut's aus. Wir freuen uns über das Wetter. Also meine Frage ist speziell, dreht sich um den Spitzwegerich. Meine Schwester und ich, wir haben einen kleinen Garten in so einer typischen Sparte und nicht super viel Rasenfläche oder Grasfläche, sagen wir mal so. Um den Garten, den haben wir von einem Ehepaar übernommen. Und wir haben festgestellt, wir müssen den Boden noch mal ein bisschen sozusagen füttern. Auf natürliche Art und Weise auf jeden Fall. Und haben dann so das Typische versucht, den Boden Gutes zuzuführen, sozusagen Stoffe. Und ich habe mich darum bemüht, einen Wildkräuterrasen zu besorgen, deren Bestandteile auch möglichst kompatibel mit unserer Region sind. Ne? Die Pflanzenarten und so weiter, damit auch Insekten was davon haben. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass wir einen enormen Spitzwegerichwuchs haben, der auch gigantische Blätter aufweist, den wir auch total klasse finden. Aber wie Sie sich vorstellen können, nicht jeder Gartennachbar. Und der kommt auch komplett krass wieder hoch und ist jetzt schon so geschossen in den letzten 2 Wochen, dass wir überlegen müssen, was machen wir jetzt? Wir hatten eine Fläche damit gefüllt sozusagen und der ist riesig. Und was machen wir jetzt mit dem und wie kriegen wir den irgendwie so reduziert, dass wir ihn nicht, also wir wollen uns ja nicht komplett von dem verabschieden.
Aber Sie möchten auch ein gutes Verhältnis zum Nachbarn behalten.
Ja, aber genau, und ich möchte aber auch nicht, oder wir möchten auch nicht, dass es dann überall streut.
Ja.
Also geht halt auch nicht so richtig. Ja, es ist eine tolle Pflanze, wir haben schöne Blüten, die Tiere freuen sich auch. Man kann auch die zarten Blätter essen, schmeckt auch ganz gut, aber trotzdem müssen wir da irgendwie jetzt was machen. Und wie geht das am besten? Freundlich zur Natur.
Sozusagen. Ostmager, wie geht das am besten, den Spitzwegerich einzudämmen?
Frau Dedelo, da ist jetzt echt richtig, richtig viel drin und Sie machen ja auch richtig viel richtig. Also eine Wiese oder eine Wiesensaatmischung, die muss eben auch zum Standort passen. Das heißt, ich gucke, was habe ich für einen Standort und entsprechend dieses Standortes kaufe ich mir die Wiesensaatmischung. Also mager, wie mein Name, oder trocken oder trockenschattig. Da gibt es für alles die richtige Mischung. Und es ist auch wichtig, dass man viele langlebige Stauden drin hat, wie eben den Spitzwegerich, weil sonst muss man es immer wieder neu machen. Sie haben gesagt, Sie haben dem Boden was Gutes getan und haben ihm Gutes zugeführt. Das klingt nach irgendeiner Art von Düngung, die der Spitzwegerich jetzt natürlich so richtig cool findet. Also es könnte sein, dass der Boden recht fett gemacht worden ist, also fett im Sinne von nahrhaft. Und der Spitzwegerich jetzt sagt, oh toll, klasse, hier wachse ich mal los, hier habe ich zu essen, hier wollen die mich haben, das ist alles gut. Düngen Sie die, ich mache das so, die Stellen, die bei mir Wiesen sind, ich dünge sie nicht, nicht düngen, niemals nicht düngen. Wenn sie gemäht sind, alles, was da drauf lag, runternehmen, damit ja kein Humuseintrag passiert. Nicht gießen. Überlassen Sie den Standort so, wie er ist, und dann siedeln sich da die Pflanzen an, die dort sein mögen. Also dann kommt auch der Natternkopf zum Beispiel, dann kommt die Ochsenzunge. Wenn Sie die Pflanzen, wenn Sie nicht geduldig sind und wollen die Pflanzen aber schon früher in Ihrer Wiese drin haben, dann kaufen Sie die in der Staudengärtnerei, 10 Natternköpfe, 10 Ochsenzungen und setzen Sie die dazwischen. Holen Sie sich auf der Wiese wilde Möhrensamen im Herbst, streuen Sie die in die Lücken auf der Wiese rein. Und so kriegen Sie so ein Gefühl, was funktioniert, und stechen Sie einfach partiell wirklich diesen Plantago, den Wegerich aus, und dann haben Sie da eine kleine kahle Stelle, und an die setzen Sie sofort was anderes, damit er die gar nicht mehr besiedeln kann. Und der streut sich ja nur aus, wenn er über, ich finde den toll, diese Blüten, die sind wie so die von den Pfauenhennen, ne, von den Pfauenhennen oben, die Federn, die so ein bisschen zappeln, wenn die laufen.
Schön, klar, ja. Weil der so riesig ist, ja, bei uns. Das ist nicht so ein Mini-Ding, wie man ihn am Waldesrand kennt oder an der Straße, die sind riesig.
Also ja, der ist toll, aber der samt natürlich nicht aus, wenn Sie den, bevor er Samen bildet, abmähen.
Ja, genau. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil die Tiere keine Blüte haben. Ne?
Ja, dann machen Sie einfach einen Kreis und drehen da drum rum und lassen ein paar stehen. Oder machen Sie die Grenzen, mähen Sie die Grenzen zum Nachbarn. Es ist ja so, ich muss es leider so sagen, in diesen Kleingartenanlagen, die so gewachsen sind, da hatte alles zu seiner Zeit natürlich seine Berechtigung. Und die Art und Weise des Gärtnerns hat sich geändert. Und viele Menschen verharren in dem, was sie gelernt haben. Und haben dann so ein bisschen Angst vor wildem Grün, weil das was mit Kontrollverlust zu tun hat. Aber wenn Sie die mitnehmen und sagen, guck mal, da kann nichts passieren, an der Stelle mache ich mal 2 Meter breit zur Grenze, da mähe ich das weg, dann ist es okay. Seien Sie glücklich, dass Sie den Spitzwegerich haben, weil die Insekten sind es auch.
Hat sich das Gärtnern dahingehend verändert, Herr Mager, dass man eben wirklich mehr sein lässt? Also dass man sagt, ich muss nicht überall eingreifen, sondern ich lasse den Garten jetzt einfach auch mal so, wie er sein möchte? Mehr Freiheit für den Garten.
Das ist ja auch mein Credo, also mit dem Garten auf Augenhöhe zu gärtnern. Aber in meiner Gartenlehrzeit zum Beispiel, da musste ein Garten ein Rosenbeet haben. Ein Garten musste eine Blaufichte haben und eine Birke und einen Perückenstrauch. Mhm. Also es gab so ein paar Sachen, da hat man nicht mit dem Standort gegärtnert. Da hat man nicht gesagt, wie ist der Standort, was verträgt der Standort, was pflanze ich dahin, damit es sich dort wohlfühlt. Sondern man hat gesagt, was will ich haben, und hat dem Garten quasi und dem Standort das aufgezwungen, was man wollte, und hat sich dadurch in einen völligen Zustand des sich kümmern müssens gebracht und musste immer, der Rhododendron brauchte es sauer, da war es aber nicht sauer, also musste damals noch Torf rein, die Rosen wollen Lehmboden, da war kein Lehmboden, also musste der Boden irgendwie besser gemacht werden. Und das ist das, Frau Dedelow, was Sie auch gesagt haben vorhin, Sie haben dem Garten erstmal was Gutes getan, dem Standort, und haben den quasi aufgepeppt, den Boden. Wenn Sie das nicht gemacht hätten, dann hätten Sie dieses Wegerich-Problem gar nicht so stark. An den Stellen, wo Sie Gemüse haben, da müssen Sie es machen. Gemüse, um das muss man sich kümmern. Aber an den Stellen, wo Sie Wiese haben, da müssen Sie das überhaupt nicht tun.
Mhm. Frau Dedelow, Frage beantwortet?
Ja, super. Ja? Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich danke Ihnen. Viele Grüße an die Schwester.
Ja, auch schönes Wochenende. Tschüss.
Torffrei Gärtnern, wichtig, weil Sie den Torf angesprochen haben, Herr Mager.
Torffreies Gärtnern ist total wichtig. Unsere Moore müssen geschützt werden. Das sind CO2-Speicher, wobei mittlerweile Torf wohl auch angebaut wird. Aber da kenne ich mich jetzt wirklich nicht so gut aus. Für mich ist es ganz einfach, Torf kommt nicht in meinen Garten. Ich musste aber lernen, und das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, und das müssen viele Gartenmenschen auch, mit den torffreien Substraten umzugehen. Die trocknen. Wenn die ausgetrocknet sind, kriege ich sie schwerer nass. Das kennt man auch vom Torf. Wenn der trocken ist, kriege ich den nicht mehr nass. Ich muss regelmäßig, gleichmäßig gießen und mich ein bisschen mehr kümmern. Aber dann funktionieren die guten torffreien Substrate mit den ganzen Ersatzstoffen, die mittlerweile drin haben, sehr, sehr gut.
Torben Lorenzen ruft uns an aus Flensburg. Schönen guten Morgen, Herr Lorenzen.
Guten Morgen in die Runde.
Grüße Sie.
Guten Morgen.
Ihre Frage an Horst Mager.
Wir haben bei uns in Flensburg ein Grundstück, da ist daneben ein Grundstück, das wild bewuchert wird und wo wir eine freie Sicht hatten, eine ganze Zeit lang. Und das wurde uns irgendwann zum Verhängnis, weil Einbrecher die Chance genutzt haben und gesehen haben, da können wir über 2 Grundstücke gucken, ob jemand zu Hause ist oder nicht, sind dort eingestiegen. Und dann haben wir uns entschieden, wir wollen irgendwie einen Sichtschutz bauen. Und dann haben wir über knapp 20 Meter Kirschlorbeer gepflanzt. Und der wird jetzt groß und größer. Und jetzt haben wir überlegt, der NABU sagt ja zum Beispiel auch, bauen Sie lieber eine Betonwand, bevor Sie den invasiven Kirschlorbeer pflanzen. Aber wir sind einfach glücklich damit, weil das Ding gut aussieht, funktioniert. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir daraus Teile weg, um dann vielleicht so ein bisschen einen Holzzaun, also ein bisschen Abwechslung reinzubringen und die Kirschlorbeer ein bisschen einzudämmen? Oder hätten Sie eine andere Idee, was man machen könnte?
Ja. Also gegen die Einbrecher hat der Kirschlorbeer auf jeden Fall geholfen.
Also sagen wir mal so, wir hatten keinen weiteren Besuch.
Herr Mager.
Also dazu kann man jetzt sagen, danke Kirschlorbeer, das hat er ja dann ganz gut gemacht. Ne? Es ist ja, Sie kennen das wahrscheinlich, das ist so eine prinzipielle Diskussion von über die Neophyten, die invasiven Pflanzen und so weiter. Rupfe ich die aus meinem Garten raus oder lasse ich sie drin? Da gibt es von mir eine ganz klare und ganz einfache Aussage. Auch so eine Kirschlorbeerhecke ist ein Habitat. Auch da leben Lebewesen drin, auch da fällt Laub zu Boden, auch da gibt es organisches Leben im Boden. Und das muss man jetzt auf keinen Fall sofort alles erstmal rausreißen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie schon Sämlinge überall von dem Kirschlorbeer im Garten haben. Ich habe einen Kirschlorbeer übernommen von den Vorpächtern und der darf da erstmal sein, bis mir was Besseres eingefallen ist oder bis ich sicher bin, dass da keiner mehr wohnt, dem ich jetzt das Dach über den Kopf abreiße. Nur weil ich diese Kirschlorbeerpanik habe. Der blüht, an den Blüten sind auch Insekten dran, vielleicht nicht in dem Maße wie an anderen Sträuchern, aber ich würde diese Hecke genauso, wie sie mir gut tut, im Sinne von Sichtschutz und den Tieren, die da wohnen, erstmal stehen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Totholzhecke, also im Sinne von Totholz, entweder davor setzen oder in die Hecke an Stellen, die so ein bisschen lückig sind, sowas wie kletternde Pflanzen wie Lonicera zum Beispiel, also Waldgeist, Eisblatt oder sowas da reinsetzen, was dann wieder für die Insekten richtig Nahrung gibt und es so ein bisschen leiten und es so dazwischen setzen, flechten. Also eine wilde Klematis, Staudenklematis zum Beispiel, Juniana praecox heißt die. Also da gibt es eine Sorte, die heißt Stanislaus. Googeln Sie mal nach Stanislaus bei den Staudenklematis. Das ist ein wunderschönes Gewächs, habe ich in meinen Efeu reingeflochten. Oder eine Rose, eine Rambler-Rose. Ich habe die Guirlande d'Amour, einen Insektenfreund, die kann man auch so dazwischen flechten. Die müssen ja nicht immer nach hoch gehen, die können ja auch mal quer gehen. Über
Guirlande
zum
d'Amour.
Guirlande d'Amour, ist das nicht Liebes toll? Liebes ja, also sowas. Ich würde denen würde es ein bisschen verwildern. Lassen, wie es ist, aber verwildern.
Herr Lorenzen.
Okay, und das ist auch so, dass die miteinander harmonieren. Es ist nicht so, dass der Kirschlorbeer stärker ist und die anderen Pflanzen gar keine Chance haben, weil sie sagten, sie verflechten das miteinander. Das funktioniert schon, ja?
Also Sie sind ja der Dirigent in Ihrem Garten. Da darf ja nicht jeder machen, was er will, auch in einem naturnahen Garten nicht. Sie müssen schon quasi gucken, dass sie miteinander klarkommen. Das heißt, wenn der eine zu stark wird, müssen da 2-3 Äste weggenommen werden und der andere, und die Rose, wenn sie nach links wachsen will, aber nach rechts eher besser wäre, dann müssen sie nach rechts legen. Also oder das Geißblatt. Also Sie können ja dirigieren, wie Sie das verweben.
Okay. Super, vielen Dank.
Dann drücken wir die Daumen,
ja, dass sehr
es
gerne.
Klappt. Danke nach Flensburg. Dankeschön. Unterfranken. Wir gehen zu Sigrun Wunderlich in Unterfranken. Guten Morgen, Frau Wunderlich.
Guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich meine Frage stellen darf.
Bitteschön.
Mein Problem ist folgendes. Ich habe vor 5 Jahren auf einem unterfränkischen Dorf ein Grundstück gekauft, ein kleines Bio-Holzhaus draufgestellt, die beiden alten Apfelbäume, die auf dem Gelände waren, erhalten und das Haus so gebaut, dass da jetzt eine Symbiose entsteht. Die Bäume schützen das Haus und das Haus schützt die Bäume und ich hatte so die Utopie von einem naturnahen Garten. Mhm. Ja. Alles, was ich eingepflanzt habe, ist eingegangen und zwar in kürzester Zeit. Und jetzt ist es so, dass ich als Mensch mit grünem Daumen gelte und erstmal verzweifelt war. Es wächst einfach nichts außer einer Quecke und die ist großartig, ja, aber ansonsten geht einfach nichts hier. Die Nachbarin hat mir gesagt, das Gelände war ganz lang Acker. Es wurde regelmäßig Glyphosat ausgebracht und sie meinte, wahrscheinlich ist der Boden tot, wie auf allen anderen Äckern hier auch. Das hat mich etwas desillusioniert. Was mache ich jetzt?
bei einem toten, vermutlich toten Boden, Horst Mager, was kann man da tun, wenn alles eingeht?
Also erstmal, Frau Wunderlich, das tut mir sehr, sehr leid für Sie, weil ich genau mir vorstellen kann, wie frustrierend das ist. Und dann ist ja erstmal zu sagen, es hängt dann nicht an Ihrem grünen Daumen, den haben Sie nach wie vor. Nur das Beet ist irgendwie schwierig, dass Sie da beackern. Ist es denn wirklich so, dass da nichts wächst außer der Quecke? Was machen denn die Obstbäume, die Ihr Haus schützen? Wie kommen die denn voran?
Die Obstbäume habe ich bestimmen lassen. Also der eine ist 130 Jahre alt und der andere 120. Und es sind ganz alte Sorten, die sind Tiefwurzler. Die holen sich offensichtlich aus tieferen Schichten irgendwie das Wasser. Also wir haben hier auch ein wirkliches Wasserproblem in Unterfranken.
Das heißt, die sind vital?
Die sind vital.
Ha,
die waren am Sterben. Ich hatte eine wunderbare Gärtnerin.
Jetzt kann ich Ihnen helfen.
Ja.
Ja. Wenn die Tiefwurzler sind und bei Ihnen weiterhin vorankommen, dann machen Sie sich doch mal eine Liste mit Tiefwurzlern, die Sie gerne in Ihrem Garten hätten.
Okay.
Ja, also zum Beispiel Heckenrosen sind Tiefwurzler. Eine meiner Lieblingsrose, die Rosa glauca, die Hechtrose. Braucht so 2-3 Jahre, bis sie loslegt, aber wenn sie sich dann wohlfühlt, dann geht's ab. Machen Sie sich wirklich, Sie brauchen dann Tiefwurzler. Wenn der Boden doof ist, dann wird es die Pflanze merken. Dann sagt die, hier ist alles doof, ich gehe nach unten. Ich habe die Möglichkeit, nach unten zu gehen und mir unten was Gutes zu holen. Und probieren Sie das mal an 2-3 Stellen im Garten aus. Und da, wo es funktioniert, setzen Sie was dazu. Und dann erobern die sich irgendwann diesen Garten. Aber Sie müssen leider austesten, welche Pflanze passt optimal zu diesem Standort. Wenn Sie das hinkriegen, das ist kein Wunschkonzert mehr. Sie können nicht losgehen und eine Pflanze kaufen, die Ihnen gefällt und die setzen, die wird Ihnen eingehen. Sie müssen wirklich gucken, was gibt dieser Standort her, und bei Ihnen sind das Tiefwurzler.
Ah, okay.
Frau Wunderlich, dann ab,
das ist ein
ab in die Gärtnerei.
Ab in die Gärtnerei.
Und Tiefwurzler gekauft.
Genau.
Laufen gehen heute Samstag. Ich fahre gleich los.
Ja, schnell.
Vielen Dank für den Anruf aus Unterfranken von Sigrun Wunderlich. Und wir freuen uns natürlich über weitere Anrufe, denn unser Thema bleibt noch bis 11 Uhr. Ab in den Garten. Tipps für ein naturnahes und nachhaltiges Gärtnern mit Horst Mager. Und ich lese noch schnell die Mail von Fabian John aus Meiningen vor, die ist nämlich besonders schön. Er ist 21 Jahre alt, Anfang 2023 hat er seine erste eigene Bude bezogen und jetzt schreibt er, der Garten aus dem Elternhaus hat mir sehr gefehlt. Doch ganz auf Grün wollte ich nicht verzichten, also habe ich meinen Balkon in einen kleinen Garten verwandelt. 10 Quadratmeter sind nicht viel. Aber ich habe das Beste daraus gemacht. In meinen Blumenkästen wachsen Salatköpfe, die nicht nur gut aussehen, sondern auch richtig gut schmecken. Auch Eimerkartoffeln wachsen erstaunlich gut. Bald wird ein Blumenspalier als Sichtschutz zum Nachbarn hinzukommen. Eine Palme, ein großes Zypergras und einige Kakteen habe ich auch noch. Mein Balkon liegt wunderbar ruhig und sonnig. Ideal, um nach Feierabend ein gutes Buch zu lesen und die grüne Umgebung zu genießen. Jetzt wünscht er uns ein schönes Wochenende und das wünschen wir Ihnen, Fabian John, nach Meiningen natürlich auch. Wenn man unserem heutigen Gast Horst Mager eine Pflanze zuordnen müsste, dann wäre er nicht nur eine Pflanze, sondern er wäre ein ganzer Bauerngarten mit allem drin, was schön ist. Denn Horst Mager ist Gärtner, Biologe, Journalist, Fernsehredakteur, Buchautor und Regisseur und hat das alles so zusammengepackt, dass er auf sämtlichen Kanälen zu sehen und zu hören ist. Heute bei uns im Gespräch und wir freuen uns auf eine weitere Stunde mit ihm und mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Herr Mager, Ihr Buch Einfach Gärtnern wurde natürlich auch ein Bestseller, ist ja klar, auch weil da auf dem Titel die Zauberworte naturnah und nachhaltig stehen. Da hat man ja immer sofort das Gefühl, man gehört zu den Guten, wenn man das beherzigt. Aber was heißt das genau? Naturnah und nachhaltig.
Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das, in der Redaktion, wenn dann so ein Titel gesucht wird für ein Buch, das ist ja relativ schwierig. Und wir haben gedacht, wie können wir das nennen, Und naturnah und nachhaltig muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Das sind ja auch manchmal so ein bisschen leere Phrasen, die heutzutage, das ist also alles ist irgendwie nachhaltig. Ja? Und dann kommt Greenwashing und so, wo ist da wirklich Wahrheitsgehalt? Und dieses Einfachgärtnern, naturnah und nachhaltig, dieses Einfachgärtnern ist eigentlich der Schlüssel für naturnah und Einfach Gärtnern bedeutet, einfach mal loslegen, sich trauen. Das ist das eine. Also sich nicht verrückt machen. Es ist ja, es gibt ja so viele Gartenexperten, alte Gärtner, Gärtner alter Schule, die sagen dir, du musst die Rose über dem dritten fünfwidrigen Blatt, über dem dritten Auge nach außen, über dem fünften Auge. Und du stehst mit der Gartenschere vor diesem Busch und denkst dir, um Gottes Willen.
Wo hat er seine Augen?
Und wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, komme ich in die Hölle. Ich bin ganz sicher. Und das will ich nicht. Einfach gärtnern, trau dich, tu es. Und dann einfach gärtnern ist eben auch einfache Methoden zu zeigen, wie ich es einfach hinkriege. Nicht zu kompliziert zu sein, einfach mal loslegen. Und das ist was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dann ist es in dem Moment eben auch naturnah, weil ich muss nicht dauernd was Neues kaufen. Ich kümmere mich um die Pflanze, was will die überhaupt? Ja, also setze mich mit ihr auseinander, setze mich mit dem Garten auseinander, was will der überhaupt? Und in diesem Dialog entsteht etwas, mit dem ich umgehe, was schon da ist. Und das ist mir so ein Anliegen. Gärtnern soll Spaß machen. Und es macht Spaß, wenn man mit seinem Garten gärtnert. Mhm. Ja, wenn man den als Freund, als Partner sieht. Der soll jetzt nicht die ganze Zeit bestimmen oder sowas. Ich sage dem auch nicht, das ist jetzt hier nicht antiautoritäres Gärtnern. Da macht nicht jeder, was er will. Ich bin der Dirigent. Aber im Dialog, der schlägt mir was vor, der Garten, ich überlege mir das, ich gucke mir das an und dann denke ich mir, ach, gute Idee. Heutzutage ist es ja oft so, nur weil es nicht meine Idee war, ist es schlecht. Das heißt, die Pflanzen werden rausgerupft, wenn die irgendwo wachsen, bevor ich die überhaupt kennenlernen konnte. Ich habe dem Pflänzchen nie die Chance gegeben, mir zu zeigen, was es eigentlich ist. Kenne ich nicht, raus damit. Ja? Falsch. Gucken, aha, was machst du so? Und dann zu sagen, darfst bleiben oder, ach, blöder Platz und eigentlich mag ich dich auch nicht, weg damit. Aber die Chance muss da sein.
Und Sie haben das wirklich so gemacht, dass Sie, als Sie Ihren Schrebergarten in Berlin-Charlottenburg bekommen haben, erstmal ein Jahr lang nur geguckt haben? Sie haben gar nichts gemacht, sondern nur den Garten beobachtet?
Ja, sogar fast 2 Jahre. Also auf jeden Fall ein ganzes Jahr mit allen Saisons, die da so drin sind. Weil dieser Garten war ja schon vor mir da. Den hat schon mal jemand angelegt. Da haben sich schon mal Generationen vorher überlegt, was sie damit machen. Und ich wollte kennenlernen, was sich in diesem Garten wohlfühlt. Und da kommt natürlich zu jeder Saison was anderes. Und dann kam plötzlich der türkische Mohn. Und dann dachte ich mir, aber super, ich wollte schon immer türkischen Mohn haben. Da habe ich jetzt einen. Aber wenn ich da vorher angefangen hätte umzugraben, wäre der weg gewesen. Oder dann kamen die ganzen Akeleien. Und dann kamen immer Pflanzen, die ich richtig toll finde. Das Einzige, was ich sofort gemacht habe, ist, ich habe an den großen alten Birnbaum und an die große alte Kiefer jeweils eine Rambler, also eine Kletterrose, gepflanzt, weil ich gedacht habe, die will ich da auf jeden Fall haben und die brauchen halt eine Weile. Das habe ich gemacht. Ansonsten habe ich nur beobachtet und dann angefangen zu dirigieren.
Hm. Saison ist auch wieder ein tolles Stichwort von Ihnen, passt nämlich zu Angelika Trappe, die uns aus der Nähe von Stralsund anruft. Schönen guten Morgen, Frau Trappe.
Hallo, guten Morgen.
Wenn wir von Saison reden, dann meinen wir jetzt den Mai. Und zu Mai haben Sie was zu sagen.
Genau. Ich möchte eine Lanze brechen für den No-Mow-May, ein Zungenbrecher. Kommt aus England und heißt im Mai, den Rasen mal nicht zu mähen oder zumindest große Inseln stehen zu lassen. Es geht einfach darum, dass dann Wildkräuter und auch alle möglichen Wildkräuter die Möglichkeit haben, zu wachsen, sich zu vermehren und dadurch Insekten die Gelegenheit geben, Nahrung zu finden und was wiederum dann für die Vögel zugute kommt, die ja auch ihre Jungen aufziehen müssen. Und diese Insekten brauchen wir auch, um früher unsere Obstbäume zu bestäuben. Mhm. Und da gibt es inzwischen in Deutschland auch eine Bewegung, im Mai den Rasenmäher mal einfach stehen zu lassen und nicht zu bewegen oder zumindest die Leute, die es nicht können, Inseln zu schaffen.
Und dieser Bewegung gehören Sie an, nicht mähen im Mai.
Ich habe gestern noch mal gemäht. Also bei mir ist es so, ja, ich habe vor einem Jahr einen Quäkenacker übernommen, ein ehemaliger Acker, der 100% aus Quäke bestand und habe mit Kleeeinsaaten und allen möglichen Kram versucht, diese Quäke zu unterdrücken, was auch gut geklappt hat. Ich habe jetzt viele Gänseblümchen, Löwenzahn und alles Mögliche und habe gestern nochmal, weil der Löwenzahn ist auch hier nicht so beliebt, nochmal gemäht, aber viele Inseln stehen lassen und jetzt werde ich erstmal gar nichts machen.
Was ist Quäke? Was ist das?
Ein Gras.
Ein Gras, ein tiefwurzelndes fieses Gras.
Gras. Ein was fieses man, Gras. Ja, in dem
ganz fies. Wir haben ja früher als Kinder mal Schneidegras zugesagt, kann ich mich erinnern. Was man nur unterdrücken kann durch ständiges Mähen. Also das kann es überhaupt nicht ab. Oder eben Einsaaten. Also mit dem Klee, das hat sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Das ist wirklich, ist gut gelungen.
Also ich finde das ganz super, dass Sie das sagen und dass Sie anrufen, um uns da nochmal drauf hinzuweisen. Ich bin ein großer Freund des, ich kann es leider auch nicht gut aussprechen, des Mo-Mo-May. Also ja. Mo-Mo-May finde ich super. Also den Rasenmäher einfach mal stehen lassen, weil ich sehe das eigentlich als Vorstufe meiner Philosophie Wiese statt Rasen. Also genau. Nur der Mai reicht mir eigentlich nicht. Aber es ist schon sehr schön, wenn es viele Leute wenigstens im Mai machen. Und da geht es halt auch wirklich darum, wie Sie sagten, dass in der Zeit sehr, sehr viele dieser Wiesenpflanzen eben blühen und damit eben eine wichtige Nahrungsquelle für die Insekten sind und die dann eben anfangen, sich zu vermehren, auch für deren Brut. Und Sie haben es angesprochen, Sie haben schnell nochmal gemäht, also schnell nochmal vom, also ich mähe gar nicht mehr. Ich mähe wirklich nur im, ich sag mal so, im März, April einmal und dann wieder im September, wenn die meisten Sachen durch sind. Ich betrachte so eine Wiese einfach wie ein Staudenbeet und denke mir, aha, guck mal, jetzt haben die sich aussäen können, damit sind die natürlich fürs nächste Jahr wieder da, die sind verblüht, da kippt was um, dann gehe ich da ran und ich mähe auch nicht alles auf einmal, sondern sukzessive immer ein Stück, damit diejenigen, denen ich gerade das Dach über dem Kopf weggemäht habe, die Möglichkeit haben, irgendwo anders nochmal Unterschlupf zu finden. Lass das alles dann 2-3 Tage liegen und nehme es erst dann runter, weil runter muss es dann im September. Aber ich finde es mit dem Mähen ganz toll und ich finde es auch schön, dass eine Frau anruft und das sagt. Und das ist aber auch nicht nur schön, das ist auch typisch, weil ich glaube, viele Frauen müssen ihre Männer davon überzeugen, den Rasenmäher stehen zu lassen, weil die können ja ganz schwer mit Wiese leben. Ne?
Und genau, und wenn die, sagen wir jetzt mal, die Männer dann mähen, dann wird es auch oft raspelkurz. Ne? Ist auch nicht so gut, oder? Wenn man mäht, wie kurz oder lang sollte man das Gras denn stehen lassen, Frau Trappe?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Bei mir ist so Spezialität etwas, ich habe Hunde und es gibt Zecken. Also wenn ich gar nicht mähen würde, hätte ich leider ein Zeckenproblem.
Ah, okay.
Das ist so. Da muss ich Kompromisse machen. Aber ich lasse eben Inseln stehen und ich mache das auch so. Dann wird die eine mal geweht nach 2 Monaten und entsteht wieder eine neue. So mache ich das.
Wie machen Sie es, Herr Mager?
Also kurz diese Rasenfrage zu beantworten, wie oft muss ich dann mähen und wie hoch? Also es ist immer eine Entscheidungsfrage. Will ich Rasen oder will ich keinen? Wenn ich einen Rasen will, einen englischen Rasen, wie wir uns den vorstellen, nur Halmchen an Helmchen, schöner grüner Rahmen für Staudenbeete, das hat auch was Schönes, so ein englischer Rasen, sieht auch gut aus. Wenn ich den will, muss ich mindestens einmal die Woche mähen.
Das heißt mindestens. Am besten auch mit so einem Roboter oder ist das?
Ach ja, die Roboter, ich weiß nicht, warum jetzt plötzlich alle Roboter brauchen. Wenn, dann sollen sie die nehmen, die nachts nicht laufen, damit sie den Igeln nicht über die Beine fahren. Ich finde dann schon händisch. Also ich finde, wenn man das schon machen will, dann kann man sich Sportstudio sparen, dann soll man mähen gehen. Aber es ist halt eine irrsinnige Verschwendung von Ressourcen. Damit ich heutzutage in dem trockenen Klima einen Rasen grün halten kann, muss ich dauernd mähen, ich muss dauernd gießen, ich muss dauernd düngen, ich muss dauernd vertikutieren, ich muss aerifizieren, ich muss Rasenacet reinbringen. Das kostet einen Haufen Geld, das verschwendet Ressourcen, das nutzt kein Menschen was außer dem eigenen Ego. Also ich habe für so diese englischen Rasen in unserer heutigen Zeit kaum mehr Verständnis.
Mhm. Frau Trappe, erstmal vielen Dank für Ihren Anruf und für den Appell, im Mai nicht zu mähen. Und weil wir jetzt gerade übers Wasser gesprochen haben und übers Gießen, Herr Mager, wann sollte ich gießen, morgens oder abends? Und wie geht richtig gießen? Zweite Frage. Und wie kann man Wasser sparen? Dritte Frage. Bitte schön.
Ob ich mir die alle merken kann, ich frage dann nochmal nach.
Ich helfe Ihnen.
Also die Gießfragen sind auch bei Instagram hier bei Horst Sein Schrebergarten eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt kriege, weil Gießen leitet immer so ein bisschen über zu Schnecken. Also beim Gießen ist es so, ganz einfach. Am besten, ich stelle mir auf 4 Uhr morgens den Wecker, stehe auf, nehme die Tasse Kaffee und gieße dann erstmal meine Pflanzen. Da ist es draußen noch nicht so warm, da verdunstet kein Wasser und richtig ran an die Pflanzen. Und dann gehe ich immer zur ersten Pflanze, dann brause ran an die Wurzel, dann zähle ich innerlich bis 10, dann gehe ich zur nächsten Pflanze. Also es hat was sehr Kontemplatives. Lieber selten richtig, richtig gießen, als immer nur oft ein bisschen drüber zu pütschern. Ja, das muss durchdringend nass werden, damit die Wurzel einen Anreiz hat, nach unten zu gehen und sich Wasser von unten zu holen. Wenn ich immer nur oben so 10 cm nass mache, dann bleibt die da oben, da denkt die sich, ja, was soll ich denn da unten? Das ist ja auch nichts. Ich bleib mal hier oben, ist schön. Aber wenn es dann trocken wird, dann sind natürlich die ersten 20 cm oder 10 cm sofort auch trocken und dann schlappen die. Also das finde ich ganz wichtig. Was ich bei mir gemacht habe als kleinen Tipp für Gemüsebeete oder so, die ja dauernd Wasser brauchen, ist diese Beete ungefähr 5 cm, 3 reichen auch schon, tiefer zu legen als die Umgebung. Dann kann ich den Schlauch da reinlegen und dann kann ich dieses ganze Gemüsebeet fluten wie so ein Reisfeld. Ja, also richtig fluten, da bleibt das Wasser drin stehen und dann mache ich das so und dann sackt das Wasser rein und dann wird alles richtig, richtig nass, hab's auch bequem, kann mich hinhocken, lass den Schlauch da liegen und das funktioniert sehr, sehr gut, dann reicht einmal in der Woche.
Und aber also morgens ist schon besser als abends, höre ich.
Ja, morgens ist viel besser, abends ist ein bisschen schwierig, da macht man alles nochmal nass und das findet die Schnecke die ganze Nacht über dann natürlich total klasse, weil die dann so im Feuchten vor sich hinschleimen kann und alles wegfressen.
Wasser sparen, wie mache ich das am besten?
Wasser auffangen, also wenn es mal regnet, dann wirklich die Tonnen nehmen, dann eben, wie ich sage, lieber selten richtig gießen. Mm. Ich spare Wasser, wenn nicht so viel verdunstet. Und ich bin schon ein Freund auch von Bewässerungsanlagen, weil die kann man so einstellen, wenn man es gut macht, dass exakt das Wasser dahin kommt, wo es gebraucht wird. Und dann eben auch zu den Zeiten, da muss ich nicht um 4 Uhr aufstehen, dann macht es die Bewässerungsanlage.
Es gibt in Horst sein Schrebergarten ein Video, da zeigen sie, wie man am besten beim Tomatenpflanzen Wasser spart. Das fand ich interessant. Können Sie das nochmal erzählen? Da haben Sie, glaube ich, neben die Tomatenpflanze, die Sie gerade eingepflanzt hatte, so ein Töpfchen gestellt und irgendwie...
Genau, also ich pflanze die Tomate ein, ja. Was ja bei der Tomate wichtig ist, es ist halt die Zeit, wo wir sie rauspflanzen können. Also ruhig ein Drittel die Tomate tiefer setzen, als sie im Topf war. Das findet die total gut, weil dann macht die so Seitenwurzeln, das nennt man Adventivwurzeln, dann kann die mehr Wasser und mehr Dünger aufnehmen. Und dann neben die Tomate einen Kunststofftopf oder einen Topf, den man hat, quasi mit einbuddeln, sodass relativ nah an die Tomate ran. Und dann gieße ich nur in diesen Topf hinein das Wasser und damit leitet es automatisch an die Wurzeln ran. Und wer es ganz seiner Tomate ganz gemütlich machen will, der nimmt noch eine Handvoll kleingeschnittene Brennnesseln unten ins Pflanzloch rein, bevor ich sie setze. Und dieser Zersetzungsprozess, der erzeugt Wärme. Und dann ist es so, als ob man seiner Tomate eine kleine warme Wollsocke angezogen hätte, weil diese Wärme sorgt dann dafür, dass auch nochmal besser Wurzelwachstum entsteht.
Also dann gibt es so ein bisschen Brennnesselmatsche.
Das gibt, so ja, das sind so ein Stückchen, genau. Mit der Zeit gibt es Pampe. Diese Pampe setzt auch Stickstoff frei. Das ist dann auch wieder eine Dünger für die und ja, Handschuhe anziehen, klein schnippeln und rein damit.
Kann man auch essen, ne? Brennnessel, also jetzt nicht in dem Zustand, also aber Brennnesselsuppe?
Also wissen Sie, man kann so viel essen, auch Giersch kann man essen, ich esse es halt nicht.
René Brücken ist es vielleicht, der ruft uns an aus Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen.
Herr Brücken, essen Sie Brennnesseln?
Genau, ja, sehr gut. Ja, tatsächlich beschäftige ich mich sehr viel mit Wildkräuter, Heilpflanzen und das steht schon fast täglich auf meinem Plan, genau.
Was machen Sie mit den Pflanzen? Also welcher Heilung führen Sie diese Pflanzen zu oder umgekehrt? Wie heilen Ihre Pflanzen uns?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr breit gefächert. Also im Prinzip, ich verwende es überwiegend als Salat, ich mache aber auch Salben. Wie vorhin ja auch die Dame gesagt hat, mit dem Spitzwegerich habe ich auch sehr viel im Garten. Ich mache dann aber eben auch Salben oder ich trockne es und mache dann eben Tee draus. Und ja, Spitzwegerich ist ja auch super bei Hautproblemen, aber ja vor allen Dingen für die Lunge und die Bronchien. Mhm. Und das ist schon sehr interessant, das ganze Thema, ja.
Haben Sie sich das selber beigebracht oder haben Sie Kurse gemacht?
Ja, also im Prinzip, jetzt gerade stecke ich in so einem Fernstudium zum Heilpflanzentherapeut. Mhm. Und ansonsten natürlich viel durch Literatur und ja, einen eigenen Garten, wo man dann immer viel auch beobachtet. Das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man die Natur auch beobachtet. Und ja, genau.
Herr Mager, Sie geben ja am 16. Mai in der Königlichen Gartenakademie auch nochmal einen Kurs. Ich glaube, das ist dann der letzte erstmal in diesem Frühjahr oder Sommer. Ja. Gehören zu solchen Kursen dann auch Heilpflanzen?
Heilpflanzen gehören zu solchen Kursen nur insofern, wie sie eben im Garten wachsen und wie man sie dann dort vielleicht auch haben möchte. Die Anwendung nicht. Ich habe das Fernstudium zum Heilpflanzentherapeuten vielleicht noch vor mir, wer weiß. Da muss man sich ja richtig gut auskennen. Also man kann ja nicht sagen, okay, funktioniert vielleicht und funktioniert so und so. Und ich finde, das ist ja fast schon irgendwie, nicht fast schon, das ist wissenschaftlich, medizinisch auch, da muss man gucken, für welches Ding nehme ich quasi welche Pflanze ganz genau. Mich würde sehr interessieren hier, was ist denn Ihre Heilpflanze, von der Sie sagen, die passt eigentlich immer, die brauche ich unbedingt im Garten, weil vielleicht fehlt mir die noch?
Herr Brücken.
Also ich bin tatsächlich ein Riesenfan vom Spitzwegerich. Ich mag den Geschmack ungeheuer gern. Und der Spitzwegerich, der hat mir bei Husten, bronchialen Problemen eigentlich immer geholfen. Ne? Bin aber auch ein Riesenfan tatsächlich der Brennnessel. Also muss ich wirklich sagen. Ne? Weil diese Wildkräuter einfach ja auch einen sehr hohen Anteil haben an Nährstoffe. Und ja, da muss man eigentlich fast schon sagen, kann vieles gar nicht mithalten. Ne? Und, ja.
Also beim Wegerich bin ich dabei, da habe ich den Hirschhornwegerich, also der so Blätter hat, die sehen aus wie kleine Hirschgeweihe. Eine wunderbare Salatpflanze, auch gerade in Kombination mit Knoblauch im Beet, sieht zum einen gut aus, dann sind die auch wirklich gute Partner. Und dann finde ich auch wie Sie, dass man ein bisschen Brennnessel immer im Garten haben sollte, nicht zu viel, weil sonst die macht ja auch, was sie will, die hält sich auch an keine Ansagen. Aber die Schmetterlingsrauben, also gerade vom Tagfrauenauge und so weiter, die brauchen die Brennnessel, die Raupen brauchen die Brennnessel, damit sich die zu Faltern überhaupt entwickeln können. Das ist deren Nahrung, also tut man der Natur was Gutes. Und wenn man dann weiß, was man mit der Brennnessel für sich macht, dann tut man auch sich selbst was Gutes.
Ja.
Herr Brücken, vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ja, ebenso, vielen Dank.
Und viel Spaß beim Heilen.
Dankeschön, vielen Dank für die tolle Sendung.
Ja. Wir freuen uns auch darüber, auch dass so viele Hörerinnen und Hörer anrufen. Das ist wirklich wunderbar. Und deshalb machen wir auch bis 11 Uhr weiter. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute, ab in den Garten mit Rosemarie Pachott aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie.
Toll.
Gärtnerin oder Balkonierin?
Ich bin Balkonierin. Einen ganz kleinen Balkon, der ist 2 Quadratmeter groß. Mhm. Und ich habe eine Rose, die habe ich schon seit 20 Jahren, die ist schon zweimal mit umgezogen in einem Topf. Und der ist jetzt inzwischen 50 Zentimeter hoch und 30 Zentimeter breit. Und jetzt ist es so, dass unser Balkon neu gemacht wird und ich muss sie rausstellen und jetzt überlege ich, kann ich sie weiter so quälen in diesem kleinen Topf und macht sie es weiter oder verschenke ich sie, dass sie richtig in die große Erde kommt. Ja.
Bevor Herr Mager darauf antwortet, Frau Pachott, von wem haben Sie denn diese Rose seit 20 Jahren? Jetzt brauchen wir ein bisschen Geschichte zur Rose.
Ja, die habe ich mir selbst gekauft, weil das ist eine Duftrose. Ich wollte immer schon eine Duftrose haben und die habe ich mir gekauft. Die war ganz klein und ja, jetzt ist sie halt fast einen Meter hoch.
Und seit 20 Jahren Ihre Begleiterin, Ihre duftende Begleiterin.
Ja, genau.
Ich würde die ja nicht verschenken. Herr Smager, was sagen Sie?
Ach, so eine schöne Geschichte. Das ist wirklich toll. Also zum einen muss man ja sagen, wenn die seit 20 Jahren in diesem Topf ist, dann hat die jetzt echt schon richtig gute Dienste geleistet. Ne? Also ich habe auch ich habe einen Nordbalkon, also einen sehr schattigen Balkon. Und da auf dem Balkon habe ich zum Beispiel einen Ginkgo-Baum, der ist bestimmt seit 25 Jahren im selben Topf. Den habe ich mal bekommen als junger Student irgendwann. Und da mache ich es so, dass ich mit einem Messer, also diesen lässt sich auch nicht mehr verpflanzen, der Topf ist riesig, dass ich mit einem Messer Löcher in die Erde hineinsteche, also richtig Löcher, 5, 6 Stück in einem Kreis um die Wurzeln herum. Und in diese Wurzeln kommt in diese Löcher kommt ein Pulver, das heißt Mykorrhiza. Mykorrhiza, das ist ein Pilz. Und dieser Pilz legt sich quasi um die Wurzeln rum und sorgt dafür, dass die mehr Nährstoffe und mehr Wasser aufnehmen. Das nennt man zum Beispiel auch, wenn Rosen bei Rosenmüdigkeit der Böden zum Beispiel, wenn man wieder Rosen an Stellen pflanzen möchte, wo Rosen schon mal waren, einfach um dem Boden mehr Energie zu geben. Das funktioniert auch eine Weile ganz gut, wenn man sagt, ach, die Rose soll nicht nur 20 Jahre, die soll 25 Jahre bei mir bleiben. Aber es ist ganz, ganz klar, irgendwann ist Schluss. Und meine persönliche Meinung ist, die Rose war so gut jetzt mit Ihnen zusammen all die Zeit. Ich würde ihr jetzt fast einen freien Standort gönnen, würde ich, glaube ich, schon machen. Und wenn der Balkon neu gemacht wird, dann ist es vielleicht auch toll, einen neuen großen Kübel mit dann einer neuen Rose, die wieder 20 Jahre da ist. Und für die andere wäre so ein bisschen Freiheit nicht schlecht. Und suchen Sie bitte jemanden, der gut zu ihr ist, werden Sie sowieso machen. Und jemanden, der ihr mindestens 5 Stunden Sonne am Tag gönnen kann, denn Rosen werden eigentlich nur so richtig schick, wenn sie mindestens 5 Stunden Sonne am Tag haben.
Ja, bei mir auf dem Balkon ist es eben möglich, die hat 5 Stunden Sonne und sie hat auch schon Ameisen überlebt.
Ist ja wirklich treu.
Topfen und ja, aber es hat sie alles gut gemacht. Ja. Ja, jetzt hat sie halt schon ganz viele tolle Blüten und.
Ach, vielleicht fragen Sie sie einfach mal.
Ja, was sie möchte.
Ja, genau. Sie haben ja einen guten Draht zu ihr. Wir sprechen ja die gleiche Sprache. Also wissen Sie was, machen Sie es doch einfach nochmal. Wir merken ja, wenn mal ein Jahr dabei ist, wo Sie sagen, jetzt schwächelt sie wirklich, dann ist ja immer noch genügend Zeit, sie umzusetzen oder sie jemandem anderen zu geben. Es scheint ja nicht so zu sein, dass Not herrscht.
Nein, Not herrscht, finde ich.
Ja, dann machen Sie doch, versuchen Sie mal das mit dem Mykorrhiza nochmal, um sie ein bisschen Pep zu geben und gucken Sie einfach, wie viele Jährchen Sie noch da zusammen auf dem Sonnenbalkon genießen.
Ja, wunderbar.
Und machen Sie noch ein schönes Abschiedsfoto, wenn Sie sie dann doch verschenken.
Ja.
Frau Pachott, danke schön.
Danke.
Auch auf Wiederhören.
Tschüss. Nordbalkon, außer Ginkgo, was kann man da machen, wenn so gar keine Sonne da ist?
Also der hat ganz früh morgens ein bisschen Sonne, da bin ich meistens noch nicht wach, also im Sommer schon und abends spät auch, da genieße ich es dann nach Feierabend, aber so den ganzen Tag über ist der Balkon im kompletten Schatten, was in unseren Sommern mittlerweile ein Segen ist, weil es ist dadurch auch kühl. Mhm. Ich muss nicht so häufig gießen, ich kann auch mal ein paar Tage wegfahren, ohne dass alles vertrocknet. Aber ich habe ja diese Standortphilosophie, Gärtnerin mit dem Standort, und die gilt halt auch für den Balkon. Ja? Also alles, was so im Garten im Schatten gedeiht und nicht wahnsinnig riesig wird oder wuchert wie irre, das kann ich auch auf den Balkon setzen. Ich habe ganz viele Stauden, also jetzt nicht ausgesprochene Balkon-Saisonpflanzen, sondern Stauden, die ich aus dem Garten quasi auf den Balkon gesetzt habe. Und da stehen die auch 10, 20 Jahre in den Töpfen. Funkien, die Blattschmuckstauden, also Funkien Hosta. Dann jetzt so schön hier Salomonsiegel, überall, die aussehen wie so Delfine, die aus dem Wasser springen und so kleine weiße Glöckchen an den dran haben. Maiglöckchen gehen natürlich, Akeleien gehen, Eiben gehen, Efeu geht, Klematis geht wunderbar. Dann gibt es eine winterfeste Fuchsie. Fuchsia magellanica. Also muss nicht jedes Jahr auch nachhaltig, muss ich nicht jedes Jahr eine Fuchsie kaufen, sondern hab eine. Über Jahre kommt die immer wieder und blüht wahnsinnig schön.
Diese Namen sind ja schon immer so toll, oder? Wenn man sowas hört. Bei Ihnen gibt es auch im Garten, also nicht auf dem Balkon, aber im Garten Korallenlilien.
Ja, Korallenlilien, die sehen eigentlich aus wie so kleine Korallenfröschchen. Also sie haben so kleine Blüten und haben ein Orange. Dieses Orange ist, dagegen ist das Hermes-Orange blass. Also oder das Deutschland-Funk-Kultur-Orange ist dagegen blass. Und die sind, ich setze Lilien, also Lilien sind ein Thema im Garten, das auch sehr spaltet. Die einen mögen den Duft nicht. Dann kommt das Lilienhähnchen, ein kleiner roter Käfer, der frisst mir alles weg. Auf den muss ich aufpassen, den muss ich rechtzeitig absammeln. Jetzt ist die richtige Zeit, um die Lilienhähnchen abzusammeln. Aber Lilien setze ich ganz nah an die Stauden ran. Und wenn die Stauden dann so langsam vergehen, dann fangen die Lilien an zu blühen. Also es ist gerade im Sinne von naturnah wichtig, immer etwas anzubieten, den Insekten immer etwas anzubieten, dass immer irgendwas blüht und dass die einen die anderen abholen, dass immer was zu futtern da ist. Und das kann man natürlich erreichen, indem man Zwiebelblüher und Zweijährige und Einjährige mit in die Staudenbeete und in die Gemüsebeete integriert. Also ist irgendwo ein Loch, dann setze ich da eine Cosmea. Ist irgendwo ein Loch, dann setze ich da ein Löwenmäulchen. Und so ist immer irgendwas da. Es entsteht keine nackte Erde, der Boden trocknet nicht so aus. Können wir vielleicht noch später auch mal übers Mulchen reden, wie wichtig das ist. Und so halte ich den Boden feucht, biete den Insekten was und meinem Auge auch.
Toll. Und unser Logo sieht so aus wie Korallenlinien, so schön orange. Stefan Marzart ruft uns an aus Erlangen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Hallo. Ja, guten Morgen. Grüß Sie.
Ja, also ich habe eigentlich eine Frage, die geht in Richtung Gemüsepflanzen. Also wir haben hier so einen kleinen Garten, der ist so am Reihenhaus angegliedert und da ist eigentlich kein Platz so für Gemüsepflanzen. Jetzt haben wir uns ein paar Tomatenpflanzen angelegt, so in Töpfen. Ne? Und aktuell holen wir die jeden Abend wieder rein, weil wir uns nicht sicher sind, ja, können die schon draußen bleiben. Und auch können die überhaupt, wenn es mal regnet, auch im Regen stehen bleiben. Ja, und das ist eigentlich meine Frage jetzt an den an Marco, wie man sich da am besten, also was ist da die Faustregel?
Tomaten nachts reinholen jetzt noch um die Zeit?
Das ist eine tolle Frage, weil die wirklich alle Tomatengärtner momentan denen auf den Nägeln brennt. Also Tomaten vertragen keinen Frost. Wenn es jetzt wirklich nochmal frostig werden sollte oder sagen wir mal sogar Richtung 0 Grad geht, dann würde ich sie reinholen oder würde sie abdecken. Ich schmeiß dann irgendwas drüber, einen Laken, eine Decke über den Stock drüber, dann nochmal schützen. Eigentlich dürfte jetzt nicht mehr viel passieren. Die eigentlich viel wichtigere Frage, die Sie gestellt haben, ist die mit dem Vertragen die Regen von oben. Eigentlich wollen Tomaten keinen Regen. Die Blätter sollen nicht feucht werden, die Früchte sollen nicht feucht werden, weil dann kommt die sogenannte Braunfäule. Das ist ein Pilz, der innerhalb von Sekunden die ganze Pflanze überwuchert. Da gibt es eine Möglichkeit, entweder ein Dach drüber, was ich jetzt optisch immer so finde, oder ein Gewächshaus, was ich optisch schon sehr viel schöner finde. Aber wichtiger ist, man muss die richtige Tomatensorte wählen. Da muss auf der Packung draufstehen, also wenn man sie selber aussät oder auf dem Schildchen der Pflanze, draufstehen, ob die fürs Freiland geeignet ist. Wenn da draufsteht Gewächshaustomate, haben Sie im Garten keine Chance, dann können Sie die Braunfäule nicht abhalten. Wenn da draufsteht fürs Freiland geeignet, dann besteht eine berechtigte Chance, dass die, jetzt sage ich nicht in matschigen, nassen Sommern, aber dass die gut wird und gut gedeiht.
Aha, ah ja, das ist interessant. Meine Frau ist jetzt gerade schon am Gucken und guckt auf das Schildchen, was...
Wir warten, sie soll sich beeilen.
Das warten wir ab, genau, das warten wir noch
da
ab.
Da kann ich so lange doch zu den Tomaten was anderes sagen. Wenn Sie die selber aussehen, dann gucken Sie nach samenfesten Sorten. Also das sind welche, bei denen alle Nachfolgegenerationen genauso aussehen wie die Eltern. Wenn Sie Hybriden nehmen, F1-Hybride steht dann da drauf, dann ist nur die Generation hat die Eigenschaften. Die Generation danach hat die Eigenschaften nicht mehr. Die spalten auf und da kommt irgendwas anderes raus. Wenn Sie samenfeste nehmen oder auch Reinsaaten, dann können Sie selber immer von Ihren Lieblingstomaten das Saatgut ernten im Herbst aus einer reifen Tomate, trocknen und im nächsten Frühjahr wieder aussehen, dann haben Sie eigentlich Tomaten für die Ewigkeit. Das ist auch sehr nachhaltig. Freut die Wirtschaft nicht so wirklich, aber nachhaltig ist es.
Zu welchem Ergebnis ist Ihre Frau gekommen, Herr Marzart?
Ja, weiß ich nicht. Widerstandsfähig, sagt sie.
Na, das ist ja toll. Ja. Das bin ich auch, aber nicht gegen alles.
Ja, okay. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wie verhält sich das mit so Hängegeranien? Weil mit denen machen wir es jetzt gerade auch so.
Geranien oder Tomaten?
Nee, also das sind so wirklich so Hängegeranien, ja, die wir auch so in so Pflanzkästen jetzt gemacht haben. Aber die sind wir auch, da sind wir auch mal hin und her räumen, weil ich auch gehört habe, dass die sehr frostempfindlich sind.
Also die sind jetzt nicht sehr frostempfindlich. Frost mögen die auch nicht. Also es gibt bei mir in der Straße, hier in Berlin, in der Nieburstraße, Leute, die nicht die Hängegeranien, sondern die stehenden Pelargonien quasi vor der Tür stehen haben und die vertragen da 3, 4, 5 Grad minus und kommen dann wieder. Ich würde diese Pflanzen, Sie müssen ja immer daran denken, wenn jetzt zu Ihnen jemand sagt, die vertragen Frost oder kein Frost, dann wo haben Sie die her? Stand die bis gestern noch im Gewächshaus? So eine Pflanze, die aus dem Gewächshaus kommt oder auch die Kübelpflanzen, die Sie jetzt rausstellen oder auch die Aussaaten, die jetzt ins Beet sollen, die brauchen ja alle, wie wir auch, eine Phase der Akklimatisierung. Das heißt, die müssen sich erstmal an das Licht gewöhnen, an die Temperatur gewöhnen, an die Sonneneinstrahlung gewöhnen. Also das ist immer so ein bisschen die Frage, wo kommt die her und muten Sie ihr am Anfang nicht gleich zu viel zu. Das ist wie bei uns der erste Tag Mallorca, wenn ich das Hemd ausziehe, ist Sonnenbrand, so ist es bei den Pflanzen auch.
Ja, macht Sinn.
Macht Sinn, ne?
Vielen Dank.
Danke auch für den Anruf aus Erlangen.
Ja. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Und wenn Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, einfach nicht genug kriegen können vom Gärtnern, dann schalten Sie bitte heute Nachmittag bei uns wieder um 16.05 Uhr ein. Sie hören ja sowieso die ganze Zeit das Programm, aber um 16.05 Uhr gibt es die Echtzeit und da kümmern wir uns um Gärtnern. Und zwar Gärtnern zwischen Mutterboden und KI. Das finde ich interessant, Herr Mager. Ist Gartengestaltung mit der KI für Sie eigentlich ein Thema?
Also, ich bin da noch nicht so richtig dran. Es gibt so diese Sachen, wo ich sage, okay, medizinisch und so weiter macht es bestimmt total Sinn bei allem, was sehr emotional, also was viel mit Emotionen zu tun hat. Und ich finde, Gärtnern hat was mit Emotionen zu tun, mit Erfahrung, mit Wissen, aber auch mit Emotionen. Ich hoffe, dass KI an den Wert, den Emotionen den Dingen geben, nie rankommt. Und das wäre irgendwie so das, was ich mir wünsche und was ich auch glaube.
Christian Prüss fragt per Mail, gibt es eine gute Methode, um die Zecken in ihrer Anzahl zu reduzieren oder sogar loszuwerden im Garten?
Ich wüsste keine. Also ich habe ja auch einen Hund, ne? Meinen Affenpinscher Fritz. Mhm. Und klar hat er mal eine Zecke und dann gehe ich halt zum Tierarzt und der kriegt einfach so ein paar Tröpfchen und so und dann kommen die nicht so stark. Im Garten weiß ich es nicht. Und es ist ja im Garten eben so, der Garten lehrt einen ja auch Demut. Manche Dinge kann man noch so planen, kann man noch so gut machen, alles richtig. Dann kommt wieder ein Jahr, da funktioniert das eine, im nächsten Jahr funktioniert das andere. Dann gibt es viele Schädlinge in diesem Jahr, dann weniger davon. Und im nächsten Jahr, das kann ich nicht sagen. Und es gibt halt gerade bei den Zecken, wüsste ich es auch nicht.
Harry Duschek aus Bad Doberan hat eine junge Kastanie, 4 Jahre im Garten. Im Sommer wird sie wie alle Kastanien von einer Motte befallen. Und es interessiert ihn, ob es eine Möglichkeit gibt, wie er das verhindern kann.
Das ist auch ein echtes Problem und da ist es wieder so eine Antwort, die ich geben muss, die eigentlich doof ist. Also das ist die Kastanienminiermotte und die habe ich auf dem Weg hier zum Sender, zum Deutschlandfunk Kultur, habe ich die schon auf den Kastanien sitzen sehen. Und es gibt im Privatbereich kein Mittel, das zugelassen ist. Also in Parks und so weiter, da gibt es wohl Möglichkeiten. Im Privaten gibt es die nicht. Und diese Motte legt ihre Eier, heißt Miniermotte, weil ihre Larven minieren die Blätter, also sie bauen da so Gänge und das schädigt natürlich die Pflanze und dann könnte man sagen, es ist eine Minimiermotte, weil sie die Kastanien minimiert, aber man kann dazu nichts machen und es wird oft gesagt, ja, dagegen nichts machen. Jetzt wird oft gesagt, ja, da muss man das Laub dann im Herbst einsammeln und so weiter, aber wie viel Laub wollen sie in so einer Kastanienallee einsammeln? Also im Grunde genommen ist es immer bei solchen Dingen das Beste, die Pflanzen zu stärken. Also gucken Sie, dass es der gut geht. Das ist wie bei uns auch, wenn wir gut im Futter stehen oder uns gesund ernähren, dann sind wir nicht so anfällig. Das heißt, die Kastanie braucht ausreichend Wasser in trockenen Zeiten. Sorgen Sie dafür, dass die nicht so schon schwach ist, dass die Motte sich quasi die Hände reibt und denkt, ha, du schwaches Ding, dich falle ich jetzt an, sondern sorgen Sie dafür, dass die stark bleibt.
Angela Eickhoff hat seit Jahren Herbstanemonen im großen Topf. Jahrelang wuchsen und blühten sie wunderbar. Seit 2-3 Jahren erlebt sie immer dasselbe. Die Pflanze wächst nach dem Winter schön an und auf einmal, zack, jetzt im Frühling sterben Teile der Blätter komplett ab. Und Angela Eickhoff schreibt, ich hatte mal Ameisen in dem Topf. Könnte es daran liegen, dass irgendein Tier im Topf ist? Was kann sie machen?
Es könnte daran liegen, dass irgendein Tier im Topf ist. Es könnte auch daran liegen, dass die jetzt einfach schon viel zu lange in diesem Topf ist, dass sie zu groß geworden ist für den Topf. Also Stauden auch im Garten prinzipiell werden ja irgendwann bisschen blühfaul, die werden zu groß und man vitalisiert sie quasi dadurch, dass man einen Spaten nimmt, mal reinsticht und die in mehrere Teile teilt oder mit einem Messer die mal durchschneidet, dann ganz raus damit, frische Erde, frischer Topf, kann auch der alte Topf sein, Topf vorher schön sauber machen, die wieder reinsetzen, das geht jetzt auch noch und dann müsste die sich eigentlich wieder erholen. Vielleicht hat die keinen Bock mehr auf diesen Topf, der da schon ewig steht und will jetzt frische Erde und geben Sie ihr das.
Axel Werner meldet sich aus Hemmingen bei Hannover. Guten Morgen, Herr Werner.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Grüß
Sie. Guten Morgen.
Welche Frage haben Sie?
Ja, ich habe ein hartnäckiges Girschproblem im Beet und hätte gerne gewusst, ob es eine ökologisch einwandfreie Methode gibt, den Girsch zu bekämpfen. Mir haben Leute geraten, ich möge es mit Roundup probieren, das ja nun verboten ist. Das wäre aber das Einzige, was wirklich den Girsch erfolgreich bekämpfen würde. Bin ich nicht mit einverstanden und ich hätte gerne gewusst, ob es da was ökologisch einwandfreies gibt.
Roundup?
Um Gottes Willen. Nein, das sehen Sie schon ganz richtig. Das sind alles diese Pflanzen, also diese Herbizide, sowas braucht man nicht. Ja, die ökologischste und einwandfreiste und beste Methode ist natürlich Muskelkraft. Es ist leider so. Also da muss man dranbleiben. Also ich habe auch an manchen Stellen ein Girschproblem oder im Garten gehabt und ich bin jetzt nicht derjenige, der das irgendwie mit Pesto und Aufessen und Salaten bekämpfen kann. Dazu habe ich zu viel, da müsste ich dauernd Pesto essen. Das schaffe ich einfach nicht. Also das Problem wegessen kann ich nicht. Was hilft prinzipiell bei diesen Wurzelunkräutern? Und das klingt jetzt, ist sie zu schwächen. Also, schwächen heißt, gib ihnen gar nicht großartig die Möglichkeit, Blätter auszubilden, sondern, weil die Blätter sind quasi ihre Kraftwerke, damit fangen sie das Sonnenlicht ein, damit bilden sie Zucker, damit stärken sie ihr Wurzelwachstum. Das heißt, wenn die keine Blätter haben, können die für ihre Wurzeln auch nichts tun. Bei großen Flächen, wenn man die wie Rasen, wenn man die dauernd abmäht, dann schwächt man die Pflanzen. Und was auch hilft, ist, starke Pflanzen dagegen zu setzen. Also ein Balkanstorchschnabel, Geranium macrorhizum oder ein chinesischer Bleiwurz. Solche Dinge, die auch stark wachsen, das mag er nicht. Da hört er dann irgendwann auf. Also in den Flächen, in denen ich zum Beispiel viel Efeu oder sowas habe, da habe ich den Girsch nicht. Und es gibt ein Gerät, was ich schon so im Februar ungefähr benutze. Das ist der, also gleich, wenn die ersten da sind, das ist der sogenannte Jätfinger. Der sieht aus wie so eine kleine abgeknickte Kralle und mit dem kann ich super auch so zwischen den Würzelchen von den Stauden quasi das so raus pinzettieren. Also das ist eine Möglichkeit Sie so bei Kleinsamen. Aber Muskelkraft ist das ökologischste und das umweltfreundlichste und man muss nicht den Anspruch haben, die Wurzeln immer rauszukriegen, weil wenn ich die Wurzeln beim Girsch teile, dann wächst der doppelt so viel. Ja, das ist der sofort macht der
das Wurzel.
Das Grüne immer weg. Wenn ich laufe auf allen Vieren durch meinen Garten und wenn ich irgendwo einen Girschblatt sehe, dann wird das sofort nicht weggeknabbert, sondern rausgerissen.
Herr Werner, hat das geholfen?
Auf jeden Fall. Haben Sie vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntag.
Danke Ihnen auch. Wie sieht denn bitte schön ein Balkanstorchschnabel aus? Das ist schon wieder so ein toller Name.
Ein Balkanstorchschnabel ist eine Staude, die, ich sag jetzt mal, so 20 Zentimeter maximal wächst, so 15 Zentimeter, hat sehr würzig riechendes Laub, sehr viele ätherische Öle und hat so kleine rosane Farben. Gibt es unterschiedliche Sorten, dunkler, heller, Spessart gibt es zum Beispiel, der hat helle Blüten und der wächst eigentlich immer und an allen Stellen. Und das ist eine Pflanze, die ich jetzt auch in dem Buch zum Beispiel sehr empfehle. Da sind so ein paar Sachen drin, wo ich sage, die gehen immer. Und damit appelliere ich auch an unser eigenes Gartengefühl. Denn was machen wir denn immer? Wir hegen und hätscheln die nicht kommen. Und wenn einer richtig schön wächst, sagt man, oh, der wächst so doll, der muss weg. Ja? Statt zu sagen, ich nehme das Hätschelding raus, ja, und setz das mal woanders hin. Vielleicht magst du da ja viel lieber und lass den anderen die Lücke schließen und hab's plötzlich ganz entspannt. Also einfach mal andersrum denken.
Jana Tamm meldet sich aus Thüringen. Irgendwo in Thüringen. Wo wohnen Sie in Thüringen? Guten Morgen, Frau Tamm.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Frau Tamm.
Hallo?
Ja, wir hören Sie, ja?
Ja.
Thüringen ist schön und groß. Wo sind Sie?
Naja, groß nicht. am Stadtrand von Stadtroda in Richtung Jena.
Mhm. Und da haben Sie einen Garten oder einen Balkon?
Wir haben einen für heutige Verhältnisse, ja, angenehm großen Garten von knapp 1000 Quadratmetern, also das Grundstück.
Und da steht etwas drin, was Osmara mal kennenlernen sollte.
Genau, und unter anderem auch einen Pflaumenbaum. Den haben wir 2012 gesetzt, als Halbstamm. Mhm. Ich denke, es war damals, glaube ich, eine Hauszwetsche, die wir gekauft haben.
Mhm.
Und die ist auch gut angewachsen und hat geblüht und hatte am Anfang Pflaumen. Und jetzt ist es so, dass die Pflanze, also der Baum einfach nicht mehr blüht seit, weiß ich nicht, bestimmt 5 Jahren. Und ich habe keine Erklärung dafür. Am Anfang habe ich immer gedacht, die Vögel würden, weil das ja so trockene Jahre waren, vielleicht auch die Blüten rauspicken und habe deswegen die Vogelfütterung jetzt schon die letzten Jahre sehr zeitig eingestellt, weil auch die Nachbarn genügend füttern, um die Vögel ein bisschen umzuleiten, die da immer alle im Pflaumenbaum saßen. Aber es hat nichts genützt.
Hm. Jetzt guckt Herr Horstmager auch in die Ferne und überlegt, wie er Ihnen helfen kann.
Ich versuche gerade, was aufzubauen zu dem Pflaumenbaum, was gedanklich ist. Vielleicht sagt er mir was. Also der Pflaumenbaum ist jetzt so 13 Jahre alt ungefähr und hat einfach irgendwann nicht mehr geblüht. Haben Sie den schon mal beschnitten?
Hat mein Mann an den 8. Jahren gemacht. Irgendwann hat er es aufgegeben, weil wir haben den gekauft als Halbstamm. Ja. Aber ich glaube, die Unterlage stimmt nicht richtig. Also er ist sehr, sehr groß geworden.
Mhm. Also das ist
deswegen lieben ihn, glaube ich, auch die Vögel so.
Das ist ja was man vielleicht erklären muss. Diese ganzen Obstbaumsorten sind ja auf einer Art, ich sage jetzt mal, Wildling veredelt. Und dieser Wildling ist quasi die Wurzel und die Früchte bildet dann die Edelsorte. Und diese Wildlinge müssen, deswegen sagen Sie es vielleicht nicht auf der richtigen Unterlage, zu dem Standort auch passen. Das heißt, wenn ich einen Boden habe, der ist so und so, nehme ich einen anderen Wildling, auf dem veredelt wird, als bei einem anderen Boden oder anderen Standort. Sie haben gesagt, er hat aufgegeben zu schneiden, weil der ist dann hat dann immer mehr gewuchert und immer wilder. Also prinzipiell finde ich, mache ich es immer so, dass ich Kernobst ist für mich Apfel, Birne, Quitte. Das schneide ich alles eher im Winter. Und Steinobst, da gehört im Pfirsich und so weiter, auch die Pflaume dazu und die Zwetschgen dazu, die schneide ich nach der Ernte, also eher im Sommer. Versuchen Sie doch mal im Sommer Äste, die sehr, sehr dicht stehen und die nach innen wachsen, rauszunehmen. Also die rauszuschneiden, sodass ein bisschen mehr Licht und ein bisschen mehr Luft in den Boden kommt. Dann düngen sie nicht. Lassen wenn das zu stark gedüngt, eine Pflanze, die ganze Zeit Futter kriegt, die wächst und wächst und wächst und blüht nicht, weil die denkt sich, ich wachse einfach, warum soll ich hier Blüten bilden und dann soll ich Samen bilden und pipapo, mir geht's doch gut her. Ich muss mich nicht verbreiten. Also versuchen Sie das am besten mal.
Frau Tamm, vielen Dank für den Anruf aus Thüringen. Und wir wollten eigentlich noch was zum Mulchen sagen. 10 Sekunden haben wir noch,
bevor der Programmtipp kommt. Okay, also alles, was im Garten anfällt, kleinschneiden, kleinhäckseln, in den Beeten liegen lassen. Niemals freie Erde, dann müssen Sie viel weniger gießen. Auch in der Fläche und das Ganze wird zu Humus, zu Kompost, keine freie Erde. Alles bedecken mit dem, was im Garten anfällt.
Sagt Horstmager, dem ich herzlich danke für 2 Stunden Service. Dankeschön allen Hörerinnen und Hörern und noch ein wunderschönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.